Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Wegsperren, einsperren, am besten lebenslang. Wenn es um Täter von sexuellen Übergriffen geht, dann sind solche Forderungen schnell und recht oft zu hören. Aber was, wenn es um minderjährige Täter geht? Um Menschen, die ihr Leben noch vor sich haben? Um sexuelle Grenzverletzungen? Kann man das therapieren? Oder haben diese Menschen nicht immer auch eine zweite Chance verdient? Der Verein Wendepunkt aus Norddeutschland, der hat sich ursprünglich um die Opfer sexueller Gewalt gekümmert. Der Verein berät und betreut Opfer, betreibt eine eigene Traumaambulanz für Opfer sexueller Gewalt. Das Kümmern um die Opfer, das ist mega wichtig, das ist keine Frage. Der Verein hat aber auch gesagt, es braucht auch Therapieangebote für die Täter, für sexuell übergriffige Jugendliche, im Sinne der Prävention weiterer Taten und im Sinne einer zweiten Chance für die Jugendlichen. So therapieren Psychologen, Sexualpädagogen und weitere Fachleute diese jungen Menschen in Hamburg. Ich konnte diese Woche mit den Experten über diese Therapien reden und mit Markus, der selber übergriffig war. Alles zu hören in dieser Sendung. Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Markus heißt eigentlich anders. Er ist heute volljährig. Als Minderjähriger, als Jugendlicher war er sexuell übergriffig. Er wurde verurteilt vom Gericht. Markus macht seit über 2 Jahren eine Therapie beim Verein Wendepunkt in Hamburg. Und ich habe ihn diese Woche im Beisein seiner Therapeuten getroffen. Seine Stimme hat ein Kollege nachgesprochen. Ich habe Markus gefragt, warum er überhaupt bereit ist, mit uns darüber zu reden.
Ich finde wichtig, dass man weiß, dass man an sich arbeiten kann und das Ganze so vielleicht auch verarbeitet.
Was ist denn damals vorgefallen, dass du hier in dieses Therapieprogramm gekommen bist?
Also es war viel Stress zu Hause. In der ganzen Familie war viel Stress. Da ist einfach ein Übergriff passiert.
Du hast einen sexuellen Übergriff gegen jemand aus der Familie vorgenommen?
Ja, eher sexuelles Grenzverletzungsverhalten gezeigt. Und dann ist es auch zum Übergriff gekommen. Und dann habe ich mit meiner Mutter zusammen entschieden, ich ziehe aus und arbeite an mir. Und so bin ich hierher gekommen.
Wie bist du dann genau hier an diesen Therapieplatz gekommen?
Dadurch, dass ich minderjährig war und ausgezogen bin, hat sich das Jugendamt eingeschaltet und das hier mitorganisiert. Genau. Und dann bin ich über Ecken hierher gekommen.
Wenn du jetzt mal so zurückguckst, warum glaubst du, hast du damals keine Grenzen gekannt?
Ich hatte einfach selber viel Stress und hatte in der Familie schon in jungen Jahren viel Verantwortung. Das war vielleicht zu viel für mich.
Heißt das, dass diese sexuelle Grenzverletzung in einer Stresssituation passiert ist? Also du damit irgendwie Stress abgebaut hast?
Es kam über die Schule. Dann zu Hause, in meiner Familie hatte ich ganz viele Aufgaben, die ich als Älterer übernehmen musste. Und das war zu viel. Beim Sporttraining, da war ich in einer höheren Rolle, wo ich viel Verantwortung hatte. Und das war, denke ich, für mich alles zu viel.
War dir im Moment der Tat dieses Delikts eigentlich klar, was du da machst?
Eher hinterher, wo dann auch die Schuldgefühle kamen. Dann war ich aber zu sehr mit den Schuldgefühlen beschäftigt, dass ich mich nicht getraut habe, das anzusprechen, indem ich zum Beispiel zu Mama gehe und ihr das erzähle. Zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist, war ich ganz und gar nicht selbstsicher. Also da war ich nach außen vielleicht selbstbewusst und dominant, aber das war eben die falsche Richtung.
Wem hast du dich dann anvertraut irgendwann?
Niemanden. Es ist dann intern rausgekommen, also in der Familie. Mein Bruder hat das dann mitbekommen und ist zu meiner Mutter gegangen und dann, ja, genau.
Weißt du noch, wie das war, als du hier in der Therapieeinrichtung zum ersten Mal angekommen bist?
Das Erstgespräch, das war ein mulmiges Gefühl, aber hinterher, als ich dann danach in der Bahn saß, zu meinem neuen Zuhause, wo ich hingezogen war, habe ich gedacht, du kannst jetzt an dir arbeiten, du bearbeitest das jetzt und dann wird auch alles wieder gut.
Und wie lief dieser erste Kontakt ab? Also was haben dir die Therapeuten hier erzählt?
Mir wurde ganz viel erzählt. Meine Mutter war nicht da, ich hatte eine Bekannte dabei, die mich unterstützt hat. Mir wurde erklärt, wie das alles abläuft, dass ich wöchentlich hierher komme, dass es sich hauptsächlich um das Verhalten dreht, das ich dort gezeigt habe, beziehungsweise das, was passiert ist, dass man sich dazu eingehender unterhält und dran arbeitet. Auch soziale Fragen. Als ich dann tiefer in der Therapie drin war, haben wir dann nicht nur das Delikt besprochen, sondern auch über so Alltagsfragen. Wie kriege ich jetzt mein Leben auf die Reihe? Wie kriege ich es hin, meinen Kopf wirklich frei zu kriegen? Was gibt's da für Möglichkeiten?
Was würdest du sagen, hast du in der Therapie über dich selbst gelernt?
Ich habe ganz viel über mich gelernt. Bin selbstsicherer geworden in meiner ganzen Person. Als ich hier angekommen bin, hatte ich viel mehr Angst. Heute bin ich selbstsicherer im Umgang mit Sexualität. Ich habe ganz viele Methoden kennengelernt, wie ich meinen Kopf freikriege und wie ich auf mich selber achten kann, ohne dass ich da viel für machen muss. Wenn ich merke, dass etwas für mich zu viel ist, dann verlasse ich heute mal den Raum. Sage dann, dass es mir zu viel wird, oder wenn gar nichts klappt, dann schreibe ich alles auf. Das geht dann auch so aus meinem Kopf raus. Oder ich gehe einfach zum Sport. Das sind einfach so Möglichkeiten, die waren mir vorher nicht so bekannt. Besonders das mit dem Schreiben nicht.
Wie siehst du heute auf deine Taten von damals?
Ja, ich finde natürlich nicht gut, was ich gemacht habe, aber ich habe an mir gearbeitet. Aber ja, man kann es nicht rückgängig machen, das ist einfach Fakt. Man kann darüber sprechen, dann ist es zwar auch nicht abgehakt, aber dann ist es nicht mehr so präsent.
Markus war das, seine Stimme hat ein Kollege nachgesprochen. Wie sicher Markus ist, dass er wirklich nie wieder sexuell übergriffig sein wird, das verrät er gleich im zweiten Teil des Gesprächs.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient und es kann verhindert werden, dass Täter wieder und wieder sexuelle Übergriffe begehen. Das ist der Ansatz des Hamburger Vereins Wendepunkt. Psychologen, Sexualpädagogen mit speziellen Weiterbildungen, die therapieren dort sexuell auffällige Jugendliche, so wie Markus, der wegen eines Sexualdelikts verurteilt ist. Er war als Jugendlicher übergriffig gegenüber seiner Schwester. Inzwischen ist Markus in seiner Therapie schon weit fortgeschritten. Ich habe ihn diese Woche interviewt. Seine Stimme hat ein Kollege nachgesprochen. Markus, wie sicher bist du heute, dass du keinen sexuellen Übergriff mehr begehen wirst?
Ich würde sagen, ich fühle mich sehr sicher, weil ich einfach gerade hier in der Rückfallprophylaxe, hier habe ich Zeichen erkannt, woran ich erkennen kann, wenn mir etwas zu viel wird oder es kommen irgendwelche Gedanken, dass ich die erkennen kann und dann darauf auch reagieren kann. Mit Methoden, mit Lösungsansätzen.
Hast du darüber nachgedacht, ob du auch mit dem Opfer nochmal über die Geschehnisse redest, um Verzeihung bittest?
Ich habe oft darüber nachgedacht. Generell würde ich sagen, ich würde mich gerne entschuldigen. Aber ich denke auch so für mich, dass es nichts bringt, wenn sie diese Entschuldigung nicht annehmen würde. Das muss im Endeffekt das Opfer entscheiden. Das kann ich nicht alleine entscheiden. Ich kann sagen, ja, ich bin offen dafür. Ich kann reflektieren, dir sagen, warum es passiert ist, wie es passiert ist. Da muss dann aber die Person entscheiden und natürlich auch wollen.
Stimmt es, dass du überlegst, dem Opfer einen Brief zu schreiben?
Ja, das ist tatsächlich Teil meiner Therapie jetzt, dass man einen Brief schreibt. Da kann ich selber entscheiden, ob ich den Brief abschicke oder ob ich den für mich behalte und erst in späteren Jahren abschicke.
Was würdest du eigentlich anderen sagen, also die ähnliche Probleme haben, Übergriffe, Grenzverletzungen begehen oder merken, dass sowas passieren könnte, da etwas nicht in Ordnung ist?
Es ist nicht schön, was vielleicht passiert ist, aber es ist nicht schlimm, sich bei Hilfestellen wie hier zu melden und zu sagen, das und das ist vorgefallen. Also Hilfe findet man auf jeden Fall, selbst beim Jugendamt. Die sind nicht einfach voreingenommen, die sagen nicht, du bist jetzt der und der, Stempel drauf oder so. Man muss das mit sich selber ausmachen und sollte sich auf jeden Fall Hilfe suchen, weil das hilft einem ganz viel fürs Leben, auch für sich selber.
Wie wirkt sich deine Vergangenheit auf dein Sexleben, dein Beziehungsleben aus?
Also ganz am Anfang, als ich die Therapie begonnen habe, hatte ich das ganz stark. Da war ich gar nicht in Sachen Dating unterwegs und wollte auch niemanden kennenlernen oder ähnliches. Da war das gar nicht. Aber jetzt zum Ende der Therapie, da bin ich schon manchmal in der Disco unterwegs. Da lernt man sich auch kennen. Ich habe das für mich im Kopf, was passiert ist. Aber dann sage ich mir auch, okay, ich habe meine Lösungsansätze, wie ich das nicht verdränge, aber nach hinten schieben kann. Du weißt, wie du damit umzugehen hast, wie du deine Sexualität zu leben hast oder kannst.
Du hast mir vorher schon verraten, dass du aktuell in einer Beziehung bist. Wirst du das bei deiner Freundin irgendwann mal ansprechen?
Also nachgedacht darüber habe ich schon, aber ich bin eher zu dem Entschluss gekommen, dass ich das für mich behalte und das nicht ansprechen werde, außer vielleicht später mit 70. Die Zeit macht's aus. Da habe ich schon drüber nachgedacht, es dann zu erzählen.
Inwiefern würdest du heute sagen, oder hast du das Gefühl, alles wird wieder gut oder ist vielleicht sogar schon wieder gut aus deiner Sicht?
Zum jetzigen Zeitpunkt, was die Therapie angeht, ist vielleicht noch nicht alles gut. Der Zeitpunkt wird vielleicht erst kommen, wenn dieses Gespräch mit ihr stattgefunden hat. Wenn ich mich mit der Person wirklich auseinandergesetzt habe und mit ihr nochmal explizit darüber gesprochen habe. Aber sonst so für mich, wenn es mir schlecht geht, dann zeige ich mir auch selber auf, das und das habe ich erreicht. Wie kann ich jetzt das erreichen, was noch meine Ziele sind?
Was wünschst du dir für die Zukunft, für dein Leben?
Dass ich meine Ziele, die ich mir vorgenommen habe im Rahmen der Therapie und meine persönlichen Ziele, dass ich die erreichen kann und auch beruflich da arbeiten kann, wo ich das möchte.
Markus, der eigentlich anders heißt, der wünscht sich ein normales Leben und eine Aussprache mit seinem Opfer. Die Stimme von ihm hat ein Kollege nachgesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Sie therapiert sexuell auffällige Jugendliche Nicole Krampe. Sie ist Diplompsychologin, systemische Beraterin und Familientherapeutin beim Verein Wendepunkt in Hamburg. Ich war diese Woche in dieser Einrichtung und ich habe sie gefragt, ob man weiß, warum junge Menschen sexuelle Übergriffe oder Grenzverletzungen überhaupt begehen.
Ja, es gibt natürlich vielfältige Gründe. Da gibt es nicht einen Grund, den man da so identifizieren kann. Das reicht von vielleicht für erste sexuelle Erfahrungen keinen adäquaten Partner gefunden zu haben oder wenn es um innerfamiliäre Dynamiken geht, dass vielleicht ja auch Eifersucht wurde auch schon mal genannt als Motiv, aber es gibt nicht das Motiv, was man da so benennen kann.
Es ist auch sozusagen oft keine Grenzen gelernt, ist das ein Faktor?
Ja, also es ist gerade bei den Klienten, die eine kognitive Einschränkung haben, da spielt natürlich so Impulskontrollsteuerung und auch die Schwierigkeiten, Grenzen wahrzunehmen und eigene Grenzen zu setzen, eine große Rolle.
Man hört auch immer wieder, dass Täter in der Kindheit selber Opfer waren von Gewalt oder sexuellen Übergriffen. Ist das ein Klischee oder ist das auch was, was sich in der Praxis zeigt?
Also wir haben sicherlich auch Klienten, die selber betroffen sind, aber das ist nicht im Umkehrschluss sozusagen. Wer selber betroffen ist, wird selber übergriffig. Also da gibt es keine Kausalkette, das kann man so nicht sagen. Was wir schon häufiger erleben, dass sie in vielfältigen Bereichen Viktimisierung erlebt haben, also eigene Grenzverletzungen. Das können sexuelle Grenzverletzungen, Missbrauchserfahrungen oder auch Mobbing oder das Erleben von häuslicher Gewalt. Also das muss gar nicht sein, dass sie vielleicht selber geschlagen wurden, aber dass sie das miterlebt haben, zum Beispiel wie die Eltern oder die Sorgeberechtigten, dass da häusliche Gewalt vorkam.
Wenn Sie als Wendepunkt ins Spiel kommen, wie sieht dann so eine Therapie für einen übergriffigen jungen Menschen aus?
Ja, zunächst werden die Jugendlichen bei uns sozusagen gemeldet über verschiedene Wege, vielleicht Jugendamt oder Eltern. Und dann machen wir ein erstes Beratungsgespräch, ein Kennenlerngespräch und überlegen dann, ja, ist das jemand, der in unsere Diagnostikphase kommt, die so 3 Monate geht. Und danach gibt es einen Bericht an das Jugendamt dann meist und eine Empfehlung für die Therapie hier oder auch vielleicht für andere Therapien. Und dann steigen wir in die Therapie ein, die so 1,5 bis 2 Jahre geht.
In diesen 1,5, 2 Jahren, was lernen die Jugendlichen da bei Ihnen?
Das sind 9 Module und da fangen wir ganz einfach an mit sexueller Aufklärung, also Sexualpädagogik, Gefühlsarbeit, bis wir dann sozusagen dahin kommen zu dem eigentlichen Übergriff, dem sogenannten Delikt. Wie bin ich dazu gekommen? Welche Widerstände habe ich überwunden? Welche Folgen hat es für mich ergeben und für die betroffene Person? Also der Übergriff wird sozusagen in allen Facetten beleuchtet.
Wie fühlen sich die jungen Menschen selber mit diesem Delikt? Gibt es da in der Regel ein Bewusstsein für diese Tat oder gibt es die nicht? Wie erleben Sie das?
Ja, also wenn die Jugendlichen herkommen, sind sie meist voller Scham und dann müssen wir erstmal sozusagen ihnen helfen, dass sie es schaffen, darüber zu reden. Viele haben sehr wohl ein Bewusstsein und haben ein sehr großes Schuldempfinden auch. Es dauert aber einfach, bis sie das Gefühl haben, ja, ich kann darüber reden, ich kann mich da öffnen und kann dazu stehen, was ich getan habe.
Werden Sie die Jugendlichen dann auch mit der Seite der Opfer konfrontiert oder gibt es da sogar dann Kontakte? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also mit der Seite der Betroffenen sind sie insofern immer konfrontiert, dass wir am Ende der Behandlung einen Brief planen, der auch nicht unbedingt abgeschickt werden muss, wo sie sozusagen zusammen mit uns erarbeiten, wie man da angemessen der betroffenen Person einen Brief schreiben kann. In seltenen Fällen ist es so, dass wir das auch schaffen, dass diejenigen sich nochmal treffen. Das machen wir aber meist nur begleitet und wenn die betroffene Person das natürlich ausdrücklich wünscht.
Ziel ist sozusagen eine Art Entschuldigung, Aufarbeitung des Ganzen?
Ja, das Ziel ist die Aufarbeitung. Entschulden kann man das nicht. Also man kann nur die Verantwortung, denke ich, dafür übernehmen und dann dazu stehen lernen. Und das Wichtigste, das in der eigenen Biografie mitverarbeiten und mit einpacken, dass man im späteren Leben darauf zurückgucken kann und sagen kann, okay, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich habe den bearbeitet und habe daraus gelernt und ich werde keine neuen Betroffenen produzieren durch mein Verhalten.
Sie haben als Leitsatz sozusagen, dass Sie nicht den Menschen, der dieses Delikt begangen hat, verurteilen, sondern nur die Tat. Warum ist das wichtig für Ihre Arbeit?
Naja, die Klienten, wie gesagt, die herkommen, sind meist voller Schuldgefühl und Scham und brauchen erstmal das Gefühl, sie werden als Mensch immer noch gewertschätzt. Also viele haben von sich selber so ein Bild von, ich bin mein Fehler und ich bin jetzt vielleicht das Sexmonster oder so, wie es ja in den Medien dann auch oft dargestellt wird. Und deswegen betonen wir halt, dass es um den Fehler geht, den sie gemacht haben und nicht als sie als Person. Ein erfolgreicher Prozess zeichnet sich dadurch aus, dass der Jugendliche gelernt hat, das zu begreifen in allen Bereichen, dass er die Verantwortung übernommen hat, dass er ein gutes, stabiles, soziales Umfeld hat, in dem das möglich ist, sei es eine Arbeitsstelle oder wieder in der Familie drin ist, alle zusammen an einem Strang ziehen und im besten Fall eine sozial adäquate sexuelle Lebensweise aufbauen kann, niemandem zu schaden dabei.
Nicole Krampe arbeitet als Psychologin beim Verein Wendepunkt mit Jugendlichen, die sexuell übergriffig waren.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Grenzen akzeptieren, nie wieder übergriffig sein, ein gewaltfreies und respektvolles Leben. Das sind die Ziele einer Therapie beim Wendepunkt e.V. in Hamburg. Dort wird Jugendlichen geholfen, die sexuell auffällig oder sogar übergriffig waren. So eine Therapie, die dauert um die 2 Jahre, manchmal auch etwas länger. Den Sexualpädagogen und Leiter der Einrichtung, Bernd Priebe, habe ich gefragt, wer ist alles an so einer Therapie beteiligt und was ist wichtig für eine erfolgreiche Therapie?
In dem pädagogisch-therapeutischen Prozess, den wir dann anstoßen und begleiten, ist es wichtig, vor allen Dingen gut vernetzt zu sein mit allen wichtigen Menschen in der Biografie des Jugendlichen, also mit den Eltern, mit dem Schulsystem oder mit dem Betreuungssystem, dass im Grunde genommen von allen Seiten ähnliche Impulse gegeben werden und der Jugendliche merkt so, das ist hier ein Rahmen, der mir schon sehr deutlich macht, was ja eigentlich von mir erwartet wird in diesem Kontext. Das reicht natürlich nicht. Also das wäre ja nur eine extrinsische Motivation. Hinzukommen muss eigentlich so ein Prozess von ich sehe ein, ich muss mir mein problematisches Verhalten angucken und entwickle Ideen dazu, warum ich mich in diesem Kontext so verhalten habe und natürlich dann im nächsten Schritt entwickle auch Ideen, wie ich das in Zukunft werde vermeiden können.
Wie entscheiden Sie denn, wer eigentlich Teil dieses Prozesses ist? Also ob zum Beispiel ein Klassenlehrer Bescheid weiß oder nicht? Das ist ja auch keine leichte Entscheidung vermutlich.
Uns geht es ja auch vor allen Dingen darum, dass die Jungs nicht stigmatisiert werden. Also mit dem öffentlichen Stempel Sexualstraftäter trauen die sich ja kaum noch in irgendwelche sozialen Zusammenhänge raus. Von daher ist das ein sehr sensibles Thema, wo wir gucken, wer muss informiert werden, bei wem macht das Sinn und wo wir uns aber auch vorher informieren, wer kann damit umgehen mit solcher Information.
Sie haben gerade schon gesagt, die Jungs, sind es eigentlich ausschließlich Männer? Wie ist so das Verhältnis von Männern und Frauen auf der Täterseite?
Ja, man weiß aus Untersuchungen, zum Beispiel der Mikado-Studie, die ja vor einiger Zeit veröffentlicht worden ist, dass es tatsächlich auch viele weibliche Täterinnen gibt. Die tauchen aber weder im Hellfeld, also in der polizeilichen Kriminalstatistik, noch bei uns wirklich auf. Tatsächlich ist es so, dass in den letzten Jahren sogar in der Beratung der Anteil von weiblichen Klienten bei uns abgenommen hat. Das finde ich ein großes Problem. Und wir sind gerade mit verschiedenen, auch anderen Stellen in Hamburg in Diskussionen darüber, wie sich das verändern lässt. Also wie ein Bewusstsein geschaffen wird dazu, dass auch Frauen vielleicht nicht in gleicher Art wie Männer, aber dass Frauen auch grenzverletzend werden können, übergriffig werden können und auch sexuelle Gewalt ausüben können.
Das heißt aber, momentan ist es so, dass eindeutig über 95% männliche Klienten sind.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist bei uns die absolute Ausnahme, dass Mädchen, Frauen in der Beratung sind und noch selten in der ambulanten Rückfallprophylaxe.
Wissen Sie eigentlich, wie viele Jugendliche, wie viele Menschen, die bei Ihnen in der Therapie waren, dann einen doch recht geraden Lebensweg gehen und wo es dann doch zu Rückfällen kam? Kann man da irgendetwas zu sagen?
Naja, die meisten kehren nicht wieder. Wir verabschieden uns bei den Jungs eigentlich auch in der Regel so mit so einem etwas formelhaften Satz, so wir möchten dich hier eigentlich nicht wiedersehen, wobei wir dann natürlich auch ergänzen, aber wenn du merkst, dass du Schwierigkeiten hast, dann darfst du dich natürlich gerne bei uns melden. Die meisten sehen wir nicht wieder, einige wenige tauchen wieder auf. Gerade im Bereich Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen gibt es einige, die im Grunde genommen sehr lange ein betreuendes System brauchen, wo eigentlich die Impulse noch mehr oder stärker in Richtung auch ihrer Wohngruppen, ihrer betreuten Werkstätten und so weiter gehen müssten, da nochmal offener und sensibler mit dem Thema umzugehen, weil die Impulssteuerung bei denen zum Teil einfach so runtergefahren ist, dass die das von sich aus nicht hinkriegen, wirklich in Situationen, wo sie sich entscheiden, tue ich das jetzt oder nicht, dann die richtige Entscheidung zu treffen.
Das heißt, da wäre durchaus noch eine engmaschigere Betreuung langfristig wünschenswert?
Genau, da wäre eine engmaschigere Betreuung wünschenswert, da wäre aber auch mehr Fachwissen in den Einrichtungen wünschenswert, also ein Fachwissen in Richtung Sexualpädagogik, wie rede ich über Sexualität, wie gebe ich die Erlaubnis, über Sexualität zu reden bei meinen Klienten und wie achte ich da auch auf meine eigenen Grenzen.
Was ist eigentlich, wenn Sie rausbekommen, naja, dahinter steckt eine sexuelle Ausrichtung, zum Beispiel Pädophilie oder so etwas? Geben Sie das dann an andere Experten oder wie funktioniert das in solchen Fällen?
Also bei den Jugendlichen haben wir ganz selten mit Präferenzstörungen zu tun, jedenfalls diagnostizierten. Wenn es die gibt, dann gibt es natürlich auch Programme, mit denen zu arbeiten. Und daran sind unsere Mitarbeiterinnen auch geschult. Also wir haben durchaus auch im forensischen Bereich auch Täter, die eine Präferenzstörung in zum Beispiel in Richtung Pädophilie haben. Und da gibt also mit denen kann man arbeiten und mit denen arbeiten wir auch.
Bernd Priebe ist Sexualpädagoge und Leiter des Bereichs Täterarbeit und Rückfallprophylaxe beim Verein Wendepunkt in Hamburg.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Es geht heute in eine Stunde Liebe um sexuelle Grenzverletzungen, Übergriffe, Sexualdelikte, um Therapien zum einen, aber auch um die Frage, die grundsätzliche Frage, wie kann Prävention aussehen? Ich habe den Sexualpädagogen Bernd Priebe gefragt, wie wichtig ist Sexualaufklärung für Prävention sexueller Gewalt, also zum Beispiel sexuelle Aufklärung in Schulen und anderen Einrichtungen?
Ja, das ist der zentrale Punkt für Prävention sexueller Gewalt. Eine sexuelle Aufklärung, die praktisch die Bedürfnisse der Kinder ernst nimmt und nicht erst ansetzt in so einer Phase von Adoleszenz, Pubertät, wo scheinbar das Interesse erwacht, sondern schon weit vorher praktisch eine Sprache bietet für Kinder, in der sie sich ausdrücken können, in der sie über ihre Genitalien beispielsweise reden können, aber auch über Fragen, die sie zur Sexualität haben und auch dann zusätzlich die Erlaubnis darüber zu sprechen. Wenn es die nicht gibt, erzielen die natürlich auch nicht, wenn irgendwas schiefgelaufen ist im Bereich Sexualität.
Das heißt, Aufklärung ist ganz wichtig. Was führt denn dazu? Was sind Faktoren, die es begünstigen, dass Menschen Grenzverletzungen begehen oder sexuell auffällig werden?
Naja, das knüpft daran an. Eine Umgebung, die sexualitätsfeindlich ist, da können natürlich Kinder, Jugendliche überhaupt gar nicht einschätzen. Das, was ich jetzt gerade mache, ist das eigentlich erlaubt oder nicht. Also wenn alles verboten ist, dann ist auch jede Betätigung im Bereich Sexualität natürlich irgendwie zumindest eine Verletzung der Regeln, die aufgestellt worden sind in Einrichtungen. Das sieht man dann ja in eher autoritär geprägten Systemen wie in Heim zum Beispiel in den 60er Jahren, wo die Jugendlichen ja überhaupt gar keine Idee davon hatten, wie kann angemessene Sexualität eigentlich gelebt werden.
Geht es da eigentlich um sexuelle Motive bei den Übergriffen oder geht es da um Machtausübung? Was sind die Motive dahinter?
Beides. Also es geht um sexuelle Motive, weil natürlich spielt auch Erregung in der Regel zumindest eine Rolle, aber häufig geht es natürlich auch um Machtaspekte. Gerade wenn wir uns jetzt den Bereich familiäre oder Übergriffe in der Familie angucken, dann hat das oftmals auch was mit Konflikten in der Familie zu tun. In Patchwork-Familien beispielsweise oder wenn es Konflikte zwischen den Eltern gibt, wenn die getrennt sind. Da geht es eher um sogenannte Ersatztäter, also die eigentlich auf Augenhöhe keine angemessene Beziehung, keine angemessene Sexualität finden und sich dann normalerweise in ihrem sozialen Umfeld Unterlegene suchen, um sexuelle Erfahrungen beispielsweise machen zu können.
Sie arbeiten ja mit Tätern oder zumindest auch potenziellen Tätern, wo man früh genug gemerkt hat, Moment, da müsste man vielleicht intervenieren. Viele schreien ja gerne wegsperren, einsperren, ähnliches. Können Sie diesen Impuls vieler Menschen, wenn es um Sexualstraftaten geht, nachvollziehen?
Bedingt kann ich das nachvollziehen, klar. Es geht natürlich schon auch um die Idee, sowas für die Betroffenen, ein Furchtbares wie sexuelle Gewalt zu verhindern. Nur glaube ich, ist das nicht das angemessene Mittel, um das zu verhindern. Unser Ansatz ist ja der zu sagen, wenn jemand möglichst frühzeitig auffällt mit unangemessenem sexuellen Verhalten, mit Übergriffigkeit, mit Grenzverletzung, dann zu intervenieren, um dann praktisch im weiteren Verlauf der Biografie so eine Entwicklung zum Täter hin zu verhindern und damit natürlich auch weitere Opfer zu verhindern.
Sie therapieren ja dann 2 Jahre, es ist sehr ein intensives Programm, aber muss man vielleicht auch der Gesellschaft sagen, ein gewisses Restrisiko, dass es Rückfälle eines Tages mal geben wird, das ist einfach auch da und das ist vielleicht ein Risiko, das sich eben nicht zu 100% ausschließen lässt?
Ja, das ist ein Risiko, das sich nicht zu 100% ausschließen lässt. Wenn bei so ganz restriktiven Forderungen auch gegenüber Jugendlichen, dass es ganz sinnvoll wäre, wenn Eltern sich mal überlegen würden, wie wäre das eigentlich, wenn mein eigenes Kind Grenzen verletzt, wie würde ich mich dann verhalten? Weil tatsächlich ist es so, dass wir das wirklich oft erleben, dass Eltern hier sitzen in der Beratung und sagen, das konnte ich mir nie vorstellen, dass mein Kind sowas macht.
Beim Verein Wendepunkt in Hamburg gibt es Therapien für sexuell auffällige und übergriffige Jugendliche. Bernd Priebe war das. Er ist deliktorientierter Tätertherapeut und Sexualpädagoge, leitet die Rückfallprophylaxe dort. Solche Angebote, die gibt es übrigens nicht nur in Norddeutschland, in Hamburg, sondern auch in vielen anderen Städten. Diese Anlaufstellen, die haben wir verlinkt unter Eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de. Ja, und das war Eine Stunde Liebe. Danke, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Hoffe, ihr habt Einblicke in ein ja nicht ganz einfaches Thema bekommen. Wenn ihr Rückmeldungen für uns habt, Lob, Kritik, Themenvorschläge, schreibt uns gerne mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz, danke fürs Lauschen, bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.